Dritten möchte ich weitergehen. Das ist die Einleitung gewesen, das sind die Weichenstellungen, die ich gerne von vorne weg stelle, um klarzumachen, was mein hermeneutisches Prinzip ist. Das heißt, mit welcher Brille ich die Bibel lese, mit welche Werkzeuge ich gebrauche und dementsprechend auch um fair zu sein, damit ihr es einordnen könnt, warum ich bestimmten Aussagen so tätige oder warum ich bestimmten Stellen im Hebräerbrief so auslege, wie ich auslege oder dieses Gewicht gebe. Also Jesus Christus ist der Schlüssel zum Verständnis der ganzen Schrift. Mit diesem Hintergrundwissen oder mit diesen Hintergrundinformationen möchte ich mit euch jetzt mich den Hebräerbriefen nähern. Und ich mache das folgenderweise, dass wir sozusagen wie so ein Raubvogel mehrere Kreise darüber drehen. Wir stürzen uns nicht sofort auf die Beute und packen das und picken uns da was heraus, sondern wir drehen ein paar Kreise. Das heißt, wir verschaffen uns Überblick darüber. Ein Prediger, den ich schätze, der redet immer vom Röntgenblick. Das heißt, man braucht immer so einen Röntgenblick eines biblischen Buches, somit auch der ganzen Bibel, das habe ich euch versucht gerade zu geben, um dann das einzuordnen und damit man weiß, wo man sich befindet. Ich habe das Bild wie von einem Baum. Und ich muss wissen, was das ist für ein Baumstamm und wie verläuft er und wo gehen die Zweige ab und wo die Äste und wo die Blätter und wo die Früchte. Und ich stürze mich nicht sofort auf die Früchte, so lecker sie auch sein mögen. Ich gucke mir den Baum erst an und die Art und Weise, wie das Ganze herangewachsen ist. Und damit ich dann richtig einordnen kann, was ist das für eine Frucht. Banane oder Apfel oder so. Und das erkenne ich dann, wenn ich mir den Baum genau anschaue. Von daher drehen wir ein paar Kreise und mit jedem Kreis hoffe ich ein bisschen präziser, ein bisschen tiefer und ein bisschen näher an die Bedeutung einzelner Aussagen zu kommen. Der Hebräerbriefschreiber, wer auch das immer sein mag, dazu ein paar Gedanken gleich, ist ein begnadeter Lehrer des Alten Testaments. Ich möchte euch das mache ich jetzt. Jetzt weiß ich, was ich... Deswegen, okay. Also, ein begnadeter Ausleger des Alten Testaments, bevor wir diesen begnadeten Ausleger uns anschauen. Der Kontext bestimmt die Auslegung, der Bibel bestimmt die Auslegung vom Hebräerbrief. Jetzt möchte ich mit euch einen Kreis drehen, so einen Flug über den Kontext der Bibel machen und versuchen, den Hebräerbrief da einzuordnen. Welche Funktion hat dieser Brief? An welcher Stelle steht er? Warum ist er da gerade, wo er da ist? Und mit welcher Aufgabe? So, das ist für mich sehr entscheidend beim Lesen der Bibel, dass ich mich frage, warum ist dieser Brief da? Und warum sogar an dieser Stelle? Warum ist er an dieser Stelle da? Wenn wir den Hebräerbrief lesen, dann hoffe ich, dass ihr mit mir seid, dann lesen wir einen Brief, der uns von Gott für uns gegeben ist. Der Hebräerbrief ist ein Brief, der dir und mir genauso gilt, wie er damals, vor über 2000 Jahren, den Gläubigen galt. So, er ist ein Brief an die Gemeinde. Könnt ihr mit mir soweit folgen? Sehr gut, weil sonst brauchen wir nicht viel damit uns zu beschäftigen. Also, es geht hier wirklich um Jesus Christus als Schlüssel und die Botschaft an die Gemeinde Jesu. Es ist seine Gemeinde, das ist seine Botschaft und sein Brief an uns. Und diese Gemeinde Jesu, das wie ich es vorher versucht habe, euch aufzuzeigen, ist eingebunden oder die Botschaft ins Alte und ins Neue Testament. Soweit, ganz kurze Wiederholung. Jetzt kommt Folgendes. Die Botschaft des Alten Testaments ist aufgebaut in 39 Büchern und gegliedert in drei große Teile. Mose, Prophet und Psalmen, beziehungsweise Weisheitsliteratur. Diese Gliederung, diese hebräische Gliederung des Alten Testaments, ist die Gliederung, die Jesus genauso nannte und genauso auch das Alte Testament auslegt. Wer weiß, an welcher Stelle Jesus diese Gliederung des Alten Testaments schon mal angesprochen, verwendet, darauf hinweist? Beate weiß es. Du weißt es auch. Zwei schon gut. Besser als keiner. Schlag mal Lukas 24 auf mit mir. Lukas 24. Das Ende vom Lukas-Evangelium. Das ist die Emmaus-Geschichte. Die Emmaus-Jünger gehen nach Hause, sind total zerstört am Boden. Warum? Weil ihre Hoffnung auf den Messias, den sie gesetzt haben, gestorben ist. Sie können das überhaupt nicht einordnen, warum Jesus, der von sich behauptet, der Christus zu sein, der tot ist, dass 3 Tage rum sind. Dann können sie es nicht einordnen, dass Frauen kommen und behaupten sogar, der ist wieder auferstanden. Statt sich darüber zu freuen, sagen sie, Mensch, die Frauen haben uns übelst durcheinander gebracht. Die haben gesagt, Jesus ist auferstanden. Und statt zu sagen, oh, herrlich, sind sie wirklich sehr betrübt und Jesus geht mit ihnen, lässt sich nicht erkennen, dass er es stellt zu fragen. Also eine herrliche Begebenheit. Und dann sagt er Folgendes zu ihnen, Vers 25, und er sprach zu ihnen, ihr Unverständigen, im Herzen zu träge, an alles zu glauben, was die Propheten geredet haben. Musste nicht der Christus dies leiden und in seine Herrlichkeit eingehen? Und von Mose und von allen Propheten an anfangen, erklärte ihnen in allen Schriften, was ihn betraf. Wahnsinn, gell? Er sagt, Freunde, wieso seid ihr zu träge, an das zu glauben, was alles über mich geschrieben steht? Okay, also gehen wir mal zurück und ab zu Mose. Es waren nur 2 Stunden, aber diese 2 Stunden hatten es in sich. 2 Stunden eine Unterweisung, sagte, wisst ihr, dass ihr Mose bis jetzt falsch gelesen habt? Und die Propheten, das scheint mir, habt ihr auch gar nicht verstanden. Wie? Ja, wenn ihr es verstanden hättet, was bei Mose steht, was bei den Propheten steht, dann hättet ihr nicht so ein Gesicht wie ein Pferd. Ja. Kennt ihr den Witz? Kommt ein Pferd in die Bar, sagt der Barkeeper, warum so ein langes Gesicht? Nee, egal. Nee, nicht angekommen, heute Nacht kommt's. Ja. Die waren total durcheinander, weil ihr Verständnis vom Alten Testament nicht mit der Realität, mit der Erfüllung, die sie erlebt haben, übereinstimmt. Das heißt, das, wie sie das Alte Testament, Mose, Propheten und gleich auch die Psalmen gelesen haben, die Schriften, das war, die haben nicht das gelesen und nicht so verstanden, dass es ihnen geholfen hat, die Realität in Jesus Christus deuten zu können. Das heißt, um es kurz zu sagen, die haben es gar nicht verstanden. Schaut mal, die gehen zurück, weil sie dann sehr froh sind, sie haben es endlich verstanden, sagen es den Jüngern und dann, sie glauben wiederum nicht. Vers 44. Vers 44. Er sprach aber zu ihnen, dies sind meine Worte, die zu euch redete, als ich noch bei euch war, dass alles erfüllt werden muss, was über mich geschrieben steht, im Gesetz Mose, in den Propheten und in den Psalmen. Damit sagt Jesus, Freunde, der ganze Inhalt des Alten Testaments, der dreiteilige hebräische Kanon, deutet von mir. Da ist die Rede von mir. Und ich liebe Vers 45. Da öffnete er ihnen das Verständnis, damit sie die Schriften verständen. Die sind von klein auf mit diesen Inhalten aufgewachsen. Sie kannten all die Geschichten. Überlegt mal, sie kannten alle Geschichten gut. Und sie verstanden sie nicht. Und Jesus muss ihnen ein neues Verständnis des Alten Testaments geben. Und dann sagt er, musste nicht Christus leiden und so weiter. Das heißt, darf ich dich herausfordern? Weißt du, wenn du das erste Buch Mose liest, wo du Christus darin findest? Spontan. Weißt du beim zweiten Buch Mose, wo Christus darin findest? Oder wie das zweite Buch Mose als Ganzes von Christus spricht? Beim dritten Buch Mose? Vierte? Fünften? Josua, Richter, Ruth, Esther, Propheten, Haggai, Jona, Jesaja. Ja. Ja, 53. Jesus geht hin und sagt, all das, Mose hat von mir geschrieben, Jesaja von mir geschrieben, Jona sogar von mir geschrieben, Jona. Auf keinen den Propheten hat sich Jesus so oft bezogen, übrigens auf Jona, gell? Der Jona, der bei uns so schlecht abschneidet. Ja, interessant. Bei Jesus schneidet er nicht so schlecht ab. Er sagt, das geht um mich da. Da geht es um mich. Das ist eine neue Perspektive. Und damit wir so lesen können, damit wir das so verstehen können, brauchen wir Jesus und seine Apostel und somit die Schreiber des Neuen Testaments, die uns sagen, ja, wie lesen wir das Alte Testament? Darum ist der Hebräerbrief so wichtig, weil er ein Lehrer von diesen vielen ist, der uns sagt, also, so musst du Mose lesen, so musst du Jesaja lesen, so musst du die Propheten lesen, so musst du das Gesetz und so weiter. Und darum liebe ich diesen Brief, weil da habe ich so einen genialen Lehrer. Es gibt keinen besseren, außer Jesus natürlich und dann der Hebräerbriefschreiber. Wer, ob der Paulus sei oder nicht, das ist eine andere Sache. Also, das Alte Testament ist die Verkündigung, die Proklamation, deswegen habe ich so ein Megafon da oben hingemacht. Das heißt, hier sind die Propheten, die von Anfang an, wie Jesus gesagt hat, ihn verkündigen. Und der Inhalt ist die Verheißung. Es geht um die Verheißen und das Vorbereiten des Kommen von Christus. Das ist die Botschaft des Alten Testaments. Es geht um die Verheißung. Die Botschaft ist, Jesus kommt. Und das, überlegt mal, so viel, Freunde, so viel deiner Bibel, oder jetzt meiner Bibel, ist die Botschaft der Vorbereitung, Jesus kommt. So viel ist es, Jesus ist gekommen. Jetzt schaut mal, wenn ich das ein bisschen ketzerisch sage, wir leben so viel in unserer Bibel. Wir lesen meistens so in diesem Teil. Und den größten Teil der Bibel ignorieren wir. Und ich behaupte, wir verstehen viel von dem hier nicht, weil wir das meiste von dem hier nicht verstanden haben. Und wir haben Bibel, Neues Testament und, wenn es höchste der Gefühle, Psalmen. Und dann vielleicht noch die Sprüche. Und dann sind wir glücklich. Wo fangen wir an zu lesen, die Bibel? Oh, ich habe einen Freund, der ist zum Glauben gekommen. Wo soll er anfangen zu lesen? Ja, natürlich, wo? Johannes-Evangelium. Übrigens, eines der schwierigsten Evangelien. Ja, aber Johannes-Evangelium, der Apostel der Liebe. Boah, ja, fang mal an mit Johannes-Evangelium. Eine göttliche Perspektive. Boah, wo beginnst du, wenn du einen Liebesbrief kriegst? Am Ende oder am Anfang? Am Ende, ich liebe dich, oh, das reicht. Ich will wissen, warum. Was findet sie gut? Ich habe eine Frau, ich bin glücklich, alles gut, ja. Wir picken uns auch nicht in einem Brief etwas aus der Mitte heraus und reißen es aus dem Kontext und überlegen, wie hat sie das gemeint, als sie mir das geschrieben hat oder er? Wenn ich einen Brief schreibe, überlege ich mir, liebe, süße, lieber Schatz, egal, fügt irgendwas hinzu, Namen, keine Ahnung. Und dann überlege ich mir, was sage ich am Anfang? Und dann gibt es eine Argumentation. Selbst für diesen Vortrag, ich habe mir was überlegt. Was sage ich am Anfang, was sage ich in der Mitte, was sage ich am Ende, um euch da hineinzunehmen, um euch ein Verständnis tiefer zu bringen. Und wie Gott macht sich Mühe, schreibt über so einen Zeitraum, so ein gewaltiges Buch und einen gewaltigen Brief an dich, einen Liebesbrief. Und dann schlagen wir irgendwo mittendrin und wo anfangen? Vorne. Ja, aber wird das verstehen? Er wird es nicht verstehen. Wenn Gott es nicht offenbart, dann versteht auch ein Johannesbrief nicht. Aber interessant, welche Bibel gebrauchte der Jesus, gebrauchten die Apostel, um Menschen zum Glauben zu führen? Was glaubt ihr, welche Bibel? Das, weil die hatten das gerade dann geschrieben, als sie das gebrauchten. Ja. Und Paulus sagt in Timotheus, bleibe in dem, was du bekommen hast, empfangen hast, da du weißt, von wem du es bekommen hast, weil du von klein auf die Schriften kennst, die dich weise machen zur Rettung durch den Glauben an Jesus Christus. Timotheus, lies schön brav das Alte Testament, denn durch das Alte Testament bist du zum Glauben an Jesus Christus gekommen. Wie lesen wir das Alte Testament? So, noch eine weitere Gewinnung für euch. Das Alte Testament, Hebräerbriefschreiber, ist eine von vielen, die uns deutlich machen, wie müssen wir es lesen. Also, Altes Testament ist die Verheißung und die Vorbereitung für das Kommen des einen Erlöser von Jesus Christus. Jetzt kommen wir zum Neuen Testament. Also das Alte Testament führt uns zum Neuen. Und jetzt haben wir, wie viele Bücher insgesamt? 66 in der Bibel, gell? Voll gut, merken. Glaubt mir, manche Schüler versagen, da müssen sie Jesus Christus reinschreiben. Was aber wieder richtig wäre. So, zwei Punkte. Also, wir haben insgesamt 66 Bücher, 39 im Alten Testament. Wie viel im Neuen Testament? Jetzt wäre Mathe gut. 27. So, die ersten vier bilden die Grundlage und beginnen nicht ohne Grund mit der Erfüllung Matthäus-Evangelium beginnt und sagt, das ist das Geschlechtsregister von Jesus Christus. Und dann geht er zurück ins Alte Testament, holt ab bei Abraham, David und so weiter und sagt, wisst ihr, wer das ist? Das ist, von dem wir da geredet haben. Jetzt ist er da. So beginnt das Neue Testament mit 4 Evangelien. Die Botschaft der 4 Evangelien ist, ich habe so gedacht, okay, gut. Dann kommt die Apostelgeschichte, ein Brief, die Bedeutung sage ich euch gleich. Dann kommen wir als nächstes zu den 21 Briefen. Davon 13 Paulus zugehörig und der Rest, ich glaube 8, sind dann katholische Briefe. Keine Angst, gehören nicht nur den Katholiken, dürfen wir auch lesen. Katholisch heißen sie, weil sie allgemeingültig bedeuten. So, die katholische Kirche heißt ja die Allgemeingültige. Was ja schon an sich, ja, okay. Also, und deswegen die Briefe, die Paulus geschrieben hat, haben immer ein Adressat, entweder eine Gemeinde oder eben Timotheus oder Titus oder Philemon. Aber die Briefe, zum Beispiel Petrus an die Gemeinde zur Streuung, Johannesbriefe und so, haben eine allgemeine Adressatschaft. Ja? Die Gemeinde in der Ferne, also nicht konkret eine Gemeinde im Fokus, deswegen heißen sie allgemeingültig. Okay? Könnt ihr soweit? Ja, kurz Bibelschule, das sind solche Dinge, Bibelkunde. Also, Briefe. Und dann kommen wir zu dem letzten Buch. Jawohl, Offenbarung. So teile ich das Neue Testament ein. Warum? Ich möchte euch das kurz zeigen. Also, die 4 Evangelien reden von der, also ich will es so sagen, während im Alten Testament die Verheißung des Kommen Jesu und seine Gemeinde ein Geheimnis war, aber es war vorbereitet, es wurde verheißen, in Schattenbildern dargebracht, so beginnt die Erfüllung dieser Erlösung der Gemeinde Jesu Christi, mit dem Kommen Jesu Christi in diese Welt, und das wird uns in den 4 Evangelien diese Grundlage dargelegt. Die Gemeinde wird erkauft und erlöst. Das, was da verheißen war, beginnt sich zu erfüllen. Das ist gewaltig. Das Alte Testament sagt, es wird eine Erlösung geben und Gott wird sein Volk erlösen und erkaufen, sich eine Braut bilden, eine Frau heiligen und reinigen. Und dann beginnt mit der Erfüllung. Die Voraussetzung für dieses Erlösungswerk ist, dass Gott zu uns kommt. Hier heißt es, Gott wird kommen. Könnt ihr euch erinnern an Jesaja Kapitel 52 zum Beispiel? Freu dich, Zion, dein König kommt. Oder Gott besucht sein Volk aus der Höhe. Das ist wie? Man liest im Alten Testament, Gott kommt. Gott besucht uns. Freu dich, Zion, freu dich, Jerusalem. Höre die gute Botschaft. Gott wird unter uns wohnen, seine Herrlichkeit aufschlagen unter uns. Wie? Und dann kommt ins Neue Testament und dann heißt das, und man wird seinen Namen nennen, Immanuel, was übersetzt ist, Gott mit uns. Und dann beginnt das Erlösungswerk. Das Alte Testament, Jesus kommt, Gott kommt. Im Neuen Testament mit den Evangelien heißt Jesus bei uns. Das ist die Grundlage für alles. Wenn Gott nicht Mensch geworden wäre, gibt es dich und mich in dieser Weise nicht, gibt es die Gemeinde nicht, gibt es keine Erlösung, gibt es keinen Glaube, gibt es keine Hoffnung. Gott musste Mensch werden. Eine der entscheidenden Wahrheiten. Und Gott wurde Mensch in Christus. Und jeder, der leugnet, dass Jesus Christus Gott ist, hat den Vater nicht und somit hat er ewiges Leben nicht. Und hat das Zeugnis des Vaters nicht verstanden. Und wenn man das Zeugnis des Vaters verwirft, nach Johannes, 1. Johannesbrief Kapitel 5, so verwirft man Gott, verwirft man Christus. Das ist ein grundlegendes Verständnis, dass Gott in Christus Mensch wurde und zu uns kam. Das sind die Bedeutung der 4 Evangelien. Gott bei uns. Wir gehen weiter. Was ist die Botschaft der Apostelgeschichte? Ich habe hier so ein Bildchen von einer Weltkugel. Während die Gemeinde Jesu im Alten Testament verheißen war und vorbereitet wurde, wurde sie in den Evangelien erkauft und erlöst. Und in der Apostelgeschichte wurde sie eingeweiht, beziehungsweise gegründet und gebaut. Da, Pfingsten, ihr kennt die, wir kommen jetzt hin von unserem Kirchenkalender dahin, so da beginnt das sich zu erfüllen, die Gemeinde, die Grundlage wurde geschaffen in Jesus Christus, die wurde erlöst, der Preis wurde gezahlt und dann geschieht Pfingsten und dann wird dieses herrliche Haus das herrliche Haus der Gemeinde, der Wohnung Gottes, wird eingeweiht und die Grundlage gelegt. Und er beginnt dieses Haus zu bauen, und zwar von Jerusalem, Judäa, Samaria, bis alle Enden der Welt. Und das ist das, was wir in der Apostelgeschichte haben. Es wird eingeweiht und gebaut. Und die Botschaft ist, wenn im Alten Testament Jesus zu uns kommt und im Neuen Testament Evangelium Jesus bei uns ist, wer hat eine Idee, was in der Apostelgeschichte uns gesagt wird? Ja, das Kommen des Heiligen Geistes. Und darum geht es, Jesus in uns. Eine herrliche Wahrheit. Nicht nur, überlegt mal, nicht nur, dass Gott bei uns ist, in diese Welt gekommen ist, jetzt geht es weiter. Die Grundlage des Blutes Jesu Christi hat uns rein gemacht, heilig gemacht, dass Gott in uns eine Wohnung nehmen kann. Ist das nicht, ist doch Wahnsinn? Die Gemeinde, du und ich, werden zum Ort der Gegenwart Gottes, der Wohnung Gottes. Gott nimmt Wohnung in uns, Jesus Christus in uns. Dann kommen wir zu den Briefen. Nächste. Was ist die Botschaft der Briefe? Während die Gemeinde in der Apostelgeschichte gegründet wird und eingeweiht wird und dann gebaut wird, haben die Funktionen und somit der größte Teil des Neuen Testaments, 21 Briefe, haben die Funktion, die Gemeinde auszurüsten und auszurichten. Die Gemeinde muss ihre Identität in Christus kennenlernen. Oh, jetzt habe ich es verraten. Sie muss wissen, wer sie sind. Sie müssen wissen, wie erfüllt sich all die Verheißungen über sie aus dem Alten Testament. Wie erfüllt sich das jetzt für sie, und zwar in ihrem Leben? Sie muss wissen, welche Funktion übernimmt sie? Warum gibt es sie? Welche Aufgaben? Welche Stellung? Und das Entscheidende ist dafür ist, wir in Jesus. Während Jesus bei uns und Jesus in uns ist. Jetzt lernen die Briefe, was es bedeutet, dass wir in Christus sind. Ich weiß, die Fackelträger, Thomas steht dafür, Christus in uns, Hoffnung der Herrlichkeit. Eine absolute herrliche Wahrheit. Das hat was mit der Quelle der Kraft zu tun und mit der Quelle der Kraft des Lebens in der Überwindung in dieser Welt. Wir brauchen Christus in uns. Haben wir ihn nicht, können wir keine Frucht bringen. Absolut klar. Aber darf ich so sagen, in allem Respekt, das ist nur eine Seite. Das ist nur eine Seite der Wahrheit. So wie die Bibel lehrt, dass Christus in uns ist, lehrt sie genauso, dass wir auch in Christus sind. Und mit diesem in Christus kommt die ganze Thematik, nämlich des Leibes Christi, ein Glied von Christus sein. Und wenn die Rede davon ist, dann ist die Frage, ja, was bedeutet, dass ich ein Teil von Christus bin, ein Glied von Christus bin? Welche Funktion habe ich? Bin ich Arm, Fuß, Auge? Mir reicht übrigens Fußnagel, Hauptsache ich bin dran. Welche Funktion übernehme ich? Welche Berufung hat es? Was hat es an sich mit der Gemeinde Jesu zu tun? Die ganze Thematik ist, deswegen habe ich das Zeichen oben gemalt oder kopiert, das soll ein Tempel bedeuten. Könnt ihr das erkennen einigermaßen? Ja? Ihr habt gelesen, dass die Gemeinde Jesu Christi ein Tempel des Heiligen Geistes ist, der Tempel Gottes, in dem Gott wohnt. Die Frage ist, wenn du und ich und wenn die Gemeinde Jesu der Tempel des lebendigen Gottes ist. Lasst euch das mal auf der Zunge zergehen. Nehmt euch wenigstens nur 2-3 Sekunden Zeit, um darüber nachzudenken, ob du das glaubst oder nicht. Und wenn ja, welche Auswirkungen hat das? Wo würde ich am besten Informationen sammeln? Was hat das mit dem Tempel auf sich? Wie verhält man sich in dem Tempel? Was ist das für ein Ort? Was geschieht im Tempel? Was brauchst nicht? Was darf da hinein, was darf da nicht hinein? Welche Aufgaben werden da wahrgenommen, welche nicht? Wo wird man das kriegen? Im Alten Testament. Das heißt, da muss ich zu Schatten und Bildern gehen und sagen, wo wird uns das Bild des Tempels entfaltet? Und auf einmal bekommt eins der wenig gelesensten Bücher des Alten Testaments, das dritte Buch Mose, eine Herrlichkeit, wie sie vorher nicht hatte. Wo man sonst, oh, Blut und Opfer und all das. Aber dann bekommt man einen kompletten neuen Einblick in dieses herrliche Buch, nur als Beispiel. Oder den Aufbau der Stiftshütte bei Mose und so weiter. Könnt ihr mir soweit folgen? weil ich immer noch in der Einleitung bin, reise ich hier wie ein Verrückter und hoffe, ich verliere euch nicht unterwegs. Gell? Aber wichtig ist, dass wir einordnen. So, wo ist der Hebräerbrief einzuordnen? Bei den Evangelien? Nee. Bei den Apostelgeschichte? Nee. Briefe. Was ist die Botschaft von denen nochmal? Tut mir leid, wenn ich wiederhole, aber das ist Lernen. Der Brief ist geschrieben, damit wir ausgerichtet werden und ausgerüstet werden, damit wir unsere Identität in Christus kennen. Damit wir verstehen, wozu er uns berufen hat. Damit wir die Verheißungen und die Vorbereitungen, die dann jetzt sich erfüllt haben, damit wir sie kennen. Damit wir nicht unwissend sind. Und darum heißt es, Wissen, erkennen, darum. Wir müssen wissen, wer wir sind. Und wenn wir das nicht wissen, wird unser Leben Kraft verlieren oder nicht haben. Wir brauchen diese Erkenntnis, dieses Ziel, damit wir wissen, warum bin ich da? Wenn wir kein Ziel haben, wenn wir keine Energie haben, etwas zu tun in Bezug auf unseren Glauben, wenn unser Glaube einfach parallel läuft und Hauptsache ich komme nicht in die Hölle, wenn das alles ist, worauf wir unseren Glauben stützen, dann brauchen wir nicht wundern, wenn wir geistlich verhungern oder geistliche Babys bleiben. Also, die Ausrichtung und Ausrüstung der Gemeinde und der Hebräerbrief, eine Fundgrube an Informationen, was es auf sich hat mit der Gemeinde. Ein Brief fehlt uns noch. Ich weiß nicht, wie er zu der Offenbarung steht, ob ihr es mögt oder nicht, aber wir müssen es mögen, es ist die Bibel. Ich liebe dieses Buch sehr. Es hat auch eine Funktion. Ich frage euch, bevor ich es zeige, ich bin gespannt, ob ihr selber drauf kommt. Also, wenn im Alten Testament die Gemeinde verheißen und vorbereitet wird, in Evangelien erkauft, erlöst, Apostelgeschichte eingeweiht oder gegründet und gebaut, in den Briefen ausgerüstet und ausgerichtet, was ist mit der Gemeinde in der Offenbarung? Dass wir selig werden. Aussicht. Ja, ich spüre, worauf du möchtest. Vollendet, das finde ich gut. Da geht es darum, wie die Gemeinde nicht nur jetzt ausgerichtet ist, sondern wie die Gemeinde zu ihrer Vollendung kommt. Das Ende, das Ziel. Darum, habe ich euch eine Zielflagge hingemacht? Komm. Ja. So. Hier geht es darum, um die Verherrlichung und die Vollendung der Gemeinde. Wisst ihr, wie herrlich dieser Aufbau der Bibel ist? Hier beginnen wir bei einem Schatten. Wir lesen hier und wir haben schattenweise, wie ein Spiegel damals, der Bronze hochpoliert, wo man undeutlich, man sieht Umrisse, aber man kann sich nicht so sehen, dass man Pickel ausdrücken kann. So, man sieht es nur umrissmäßig und denkt, oh, irgendwas, es muss schön sein, ich muss schön sein. Muss. Und dann in dieser Fülle, so beginnt die Bibel. Und dann am Ende der Bibel kommen wir zu dem eigentlich, jetzt ist es nicht nur Schattenhalt, jetzt ist das Vollendung. Jetzt kommt das, was hier verheißen wird, zum Ziel. Oh, darum liebe ich auch das Ende. Ich weiß nicht, manchmal bei den Büchern liest man auch gerne vom Ende. Wie geht's aus? Es geht gut aus. Es geht herrlich aus. Die Gemeinde Jesu wird verherrlicht dargestellt, ohne Runzel, ohne Fehler, ohne das. Als eine perfekte Braut. Da fehlt kein Zahn. Und alles weiß und hochpoliert. Da fehlt kein Glied, da fehlt nicht ein Zeh, da fehlt nicht ein Auge oder ein Arm. Da bringt nicht Gott, Christus, seine Braut Eva und sagt, Jesus, weißt du was, hab's nicht besser hingekriegt, Wille hat gebockt und sie gewollt nicht und die Heidrun, der hat's nicht gefallen und keine Ahnung. Aber hey, weißt du, besser als gar nichts. Hängt zwar ein bisschen, kann nicht zwei-, dreidimensional sehen. Wenn wir am Ende der Bibel ankommen, kommt die herrliche Braut, herrlich geschmückt vom Himmel herab. Vollkommen, vollkommen. Wow. Ein langer Weg dahin, aber das ist die Botschaft der Bibel. Wie kommen wir von da nach da? Das ist die verherrlichende Gemeinde. Jetzt bin ich gespannt. Jesus kommt, die Verheißung ist kommen. Jesus bei uns, Evangelien, Jesus in uns, Apostelgeschichte, wir in Jesus. Die Briefe, was wäre die Offenbarung? Jawohl, ihr seid gut. So, ich bin fertig. Ihr habt es verstanden. Wir bei Jesus. Seht ihr den Weg? Das ist ein Versuch. Aber das ist für mich, wenn ich sage, es ist der Deutungsrahmen der Bibel, jede einzelne Aussage ist der Kontext der Bibel. Jetzt muss ich euch den Kontext natürlich liefern, das ist mein Kontext. Darum geht es. Es geht um Jesus Christus und das Geheimnis der Gemeinde, das Geheimnis seiner Braut. Und dieses Geheimnis wird entfaltet von der ersten Zeile bis zu der letzten Zeile der Bibel. Darf ich nur ein kurzes Beispiel geben? Schaut mal. Am Ende bekommt das Lamm Christus die Braut. Geht man auf die ersten Zeile der Bibel, Gott schuf die Erde, er schuf Adam. Und was fehlte ihm? Eine Eva. Und jetzt allein Römer Kapitel 5, denn der Adam ist ein Typus auf Christus. Bin ich das oder? Ja, Rückkopplung irgendwie, gell? Das heißt, ich sage so schnell, zack, zack, und das ist doppelt hier bei mir. Ich bin zu schnell. Okay, wir haben es raus. Also langsam. Gott schuf Adam, den Menschen, der ein Typus, der ein Schatten, der ein Bild auf das Zukünftige, auf Christus ist. Gott gibt dem Adam den Auftrag, herrsche über die Erde. Er soll nämlich ein, und was bedeutet über die Erde herrschen? Über die Erde herrschen? Über all die Tiere. Wisst ihr, was der Adam war? Vom Beruf? Ein Hirte. Was sagt die Bibel über Jesus? Er ist der? Er ist der gute Hirte. Adam war nur ein Bild. Adam sollte über die Erde herrschen, hat es natürlich nicht hingekriegt, ist ja klar. Aber Christus hat die Herrschaft angetreten und herrscht über die ganze Erde. Und damit er diese Herrschaft ausüben kann, wisst ihr, was Gott sagt? Es ist gut, dass du eine Hilfe kriegst, gell? Nicht eine Azubine oder so, sondern eine Hilfe, die diese Herrschaft hilft auszuüben. Wahnsinn. Und dann macht Gott was? Er sagt, Adam, komm, such dir mal eine Frau. Dann lässt Gott ein Tier nach dem anderen vorübergehen und sagt, Adam, such mal eine Hilfe. Und Adam guckt sich so die Tiere an und denkt, nee, irgendwie passt es nicht. Ich habe immer wieder, sage ich, ich weiß, ich wiederhole mich, aber ich habe dieses Bild, bei einem Affen bleibt er kurz stehen und denkt, ah, oh, vielleicht. Und denkt, schon ähnlich. Nein, nee, doch nicht. Die Kuh war zu blöd, Elefant zu große Ohren, die Giraffe zu lange Nase, Hals meine ich. Und so. Und dann passiert Folgendes. Dann Gott sagt nicht, okay, Adam, weißt du was? Wir machen einfach noch einen. So wie dich. Und macht Gott wieder einen Klumpen aus der Erde. Das macht er nicht, gell? Was macht er? Er lässt da Adam entschlafen. Dann nimmt er etwas aus Adam, eine Rippe, nämlich etwas aus seiner Seite, wann denn die Seite muss kommen. Nimmt aus seiner Seite und macht aus ihm etwas, was genauso ist wie er. Dann flippt Adam übelst aus, weil er denkt, oh, endlich ist es ja so wie ich, Gebein von meinem Bein und Fleisch von meinem Fleisch. Oh, wenn ich Mann bin, dann, Entschuldigung, dann heißt sie? Männin. Wisst ihr, warum ich Lilly ausgesucht habe? Willi? Oh, wie ich Lilly. Ja, das ist der Grund, unter anderem. So. Warum ist das so? Warum hat Gott es so gemacht? Er hätte irgendetwas Beliebiges machen können. Sie musste sein wie er. Sie musste die gleiche Substanz haben. Sie musste das gleiche Material haben, damit diese Gemeinschaft und Einssein und Fruchtbarkeit und Hilfe sein konnte. Wie kann Jesus Christus, Gott, mit uns Menschen Gemeinschaft haben? Wie geht das? Mensch. Blöd, 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 blöd. Das ist das Gleiche. Wir müssen so sein wie er. Darum ist Christus für uns entschlafen. Versteht ihr warum? Und Gott hat aus Christus genommen was? Nicht seine Rippe, sein Geist. Und hat daraus was gemacht? Eine Frau, die Braut. Und sie musste nämlich sein wie er, denn er ist Geist. Und wenn niemand wiedergeboren aus Geist, hatte keinen Anteil, keine Gemeinschaft mit ihm. Das findet ihr im ersten Teil in der Bibel. Da beginnt die ganze Geschichte. Mit dem Ziel, über die ganze Erde herrschen. Da findet ihr die Vollendung auf der neuen Erde, auf dem neuen Himmel. Die Herr mit Christus sitzen zu Rechten und ausüben die Herrschaft gewaltig. Nee, ich verstehe das nicht. Ich habe nur eine Erklärung. Da ist, oder das geht auch. So. Ein paar Minuten noch. Okay. Könnt ihr mir so weit folgen? Wenn ich die Bibel lese, egal welchen Brief, ich predige im Gottesdienst über das Markus-Evangelium, in der Bibelstunde Petrusbrief, am Seminar unterrichte ich alle anderen Bücher, Altes Testament oder Offenbarung momentan. Und wenn ich unterwegs bin, Hebräerbrief, ich muss jedes Mal, immer wieder aufs Neue, mir vergegenwärtigen, wo bin ich? Wenn ich das lese, in meiner Bibellesezeit, wo bin ich? Welchen Zweck, welchen Kontext, in welchem Kontext steht dieser Brief? Ich muss dem Rechenschaft geben, damit ich die einzelnen Aussagen einordnen kann und damit profitieren kann. Das heißt, ich frage mich, wie rüstet dieser Brief die Gemeinde aus und wie trägt es dazu bei, dass sie in ihre Identität gefestigt wird, dass sie feststeht, nicht wankelmütig ist. Und so lese ich den Brief und dann lese ich und dann schaue ich, oh, das ist wichtig und das ist auch wichtig und anscheinend ist das auch wichtig. Und dann merke ich, und dadurch werde ich dann fester. Wenn ich in Evangelien bin, dann frage ich mich, wie trägt dieser Brief dazu bei, dass ich das Erlösungswerk der Gemeinde verstehe? Was muss ich da wissen? Mindestens 4 Briefe sind notwendig gewesen, um das Verständnis uns zu geben. Wenn ich Apostelgeschichte bin, wie kommt das dazu, dass Christus in uns Wohnung nimmt? Wie verhält sich, dass die Gemeinde gegründet und gebaut wird? Da gucke ich mir diesen Brief an. Ich muss Rechenschaft geben in jedem Brief, in dem ich lese. Und nicht einfach, kenne ich ja sowieso schon. Und ihr versteht, was ich meine. Ich hoffe sehr, dass das euch hilft, wenn das schon nicht längst klar war. So 5 Minuten. Ich starte schon mal, okay? Also im Prinzip ist die Einleitung fertig, die allgemeine. Jetzt gehen wir, also einen Kreis haben wir wieder gedreht. Wir steigen eine Stufe tiefer. Ich möchte euch ein paar wichtige Informationen zum Brief geben. Jetzt gucken wir uns diesen Brief im Einzelnen an. Und wiederum, ich will mir Mühe geben, mit den 5 Minuten sowieso nicht möglich, einfach nochmal ein bisschen mehr Informationen zu geben. Und übermorgen bin ich wieder dran. Dann noch ein bisschen mehr und dann noch mal ein bisschen mehr und dann noch mal ein bisschen mehr. Das habe ich euch gesagt. Wir haben in dem Hebräerbrief, ich würde sagen, einen der Lehrer des Alten Testaments. Und darum rede ich gerade so viel vom Alten Testament. Ich liebe das Alte Testament. Und für mich ist er einer der Lehrer. Schlag mir Hebräer 5 auf. Das mache ich und dann ist Tommy dran. Ich kämpfe noch an meiner Erkältung. Ich entschuldige mich fürs Husten. Also, Hebräer Kapitel 5. Ich lese ab Vers 11, okay? Er schreibt Folgendes. Darüber haben wir viel zu sagen und es lässt sich schwer darlegen, weil ihr im Hören träge geworden seid. Denn während ihr der Zeit nach Lehrer sein solltet, habt ihr es wieder nötig, dass man euch lehre, was die Anfangsgründe oder man kann so sagen, die Glaubensgrundlagen der Aussprüche Gottes sind. Von eurem geistlichen Wachstum, wenn man jetzt bedenkt, wann ihr euch bekehrt habt, wann man euch das erste Mal so die Basics nahegebracht hat und der Hebräerbriefschreiber sagt, wenn ich mich erinnere und wann wir euch das beigebracht haben und ich jetzt die Zeit nach mir anschaue, dann solltet ihr eigentlich schon alle längst Selbstlehrer sein. Ich sollte eigentlich nicht wieder euch von vorne anfangen zu lehren. Er ist ein Lehrer, er lehrt die Gemeinde, es ist seine Berufung, sein Auftrag. Und er sagt, eigentlich wärt ihr in der Lage, Selbstlehrer zu sein. Aber, sehr, sehr wichtig, weil ihr im Hören träge geworden seid. Da ist eine Trägheit und er sagt, ich würde gern über ganz andere Dinge mit euch reden. Aber es ist unmöglich, weil ihr seid wieder an einen Punkt gelangt, wo man wieder, sag ich mal so, die Grundlagen legen muss, damit man überhaupt über diese Dinge nachdenkt. Von was redet ihr? Schaut mal Kapitel 5, Vers 10. Oder ich nehme 9 mit. Nein. Und vollendet ist er allen, die ihm gehorchen, der Urheber ewigen Heils geworden, vor Gott begrüßt als Hohepriester nach der Ordnung Melchisedek. Er redet jetzt von Jesus Christus, der für dich und für mich die Erlösung geschaffen hat. Und die Erlösung ist in einer Ordnung des Melchisedeks. Und er sagt, darüber haben wir viel zu sagen. Da könnten wir jetzt einiges darüber nachdenken. Was ist die Ordnung Melchisedek? Was ist das Priestertum von Melchisedek? Und er sagt, oh, darüber können wir viel nachdenken. Aber wisst ihr was? Das ist gerade nicht so möglich. Weil wenn ich das mit euch reden würde, da sitzen und denken, von was redet er eigentlich hier? Und das kann nicht sein und wie auch immer. Wir werden uns den Hintergrund der Adressaten uns noch genauer anschauen. Auf jeden Fall, aber er sagt, es ist notwendig, dass man wieder die Anfangsgründe lehrt. Und was sind die Anfangsgründe? Die Aussprüche Gottes. Was sind die Aussprüche Gottes? Das Alte Testament. Die Verheißungen, die Prophezeiungen, die Vorbereitungen der Erlösung. Und dann sagt er, Vers 12 Mitte, und ihr seid solche geworden, die Milch nötig haben und nicht feste Speise. Denn jeder noch Milch genießt, ist richtiger Rede unkundig. Denn er ist ein Unmündiger, das heißt ein Kind. Die feste Speise aber ist für Erwachsene, die infolge der Gewöhnung geübte Sinne haben zur Unterscheidung des Guten und auch des Bösen. Er sagt, im geistlichen Wachstum, in unserem Verständnis der Bibel, in unserem Verständnis der Schrift, müssen wir mündig werden, erwachsen werden, nicht naiv. Nicht kindisch. Ah ja, ich glaube es einfach. Ob ich es verstehe oder nicht. Und manche halten das nur für edel. Das ist eine Ausrede, eine faule Ausrede, sich intensiv und mit der Schrift so zu beschäftigen, dass man in der Gewöhnung geübte Sinne bekommt. Das heißt, man ist in der Lage, darf ich mal so sagen, auch mal ein Steak zu essen und dabei nicht gleich Bauchschmerzen zu kriegen. Ja? Und nicht nur immer vorgepüriert. Ich sage mal so, der Pastor oder der Pfarrer oder wer auch immer bereitet die Predigt vor und nimmt das und dann mit dem Mixer und dann teilt der Röhrchen aus und dann, ja, das geht gerade so runter. Da sitzt keiner da, kaut, nicht zwischen den Zähnen. Was ist das für ein Geschmack? Und keine Ahnung, ihr versteht, was ich meine. So, wir brauchen geübte Sinne. Das heißt, wir müssen uns mit diesen Dingen ständig auseinandersetzen, dass wir Das kommt nicht mit einmal, nicht mit einmal Lesen der Bibel und nicht mit einem Besuch einer Kurzbibelschule. Voll gut, dass ihr alle da seid. Ich sofort, eine Minute. Geht mit mir in Kapitel 9. Und damit schließe ich für heute von meiner Seite aus. Ich werde auch noch ein Beispiel geben. Kapitel 9, ab Vers 1. Damit zeige ich euch, was uns erwartet in den nächsten Tagen. Es hatte nun zwar auch der erste Bund Satzungen des Dienstes und das irdische Heiligtum, dass es wurde ein Zelt aufgerichtet, das vordere, in dem sowohl der Leuchter als auch der Tisch und die Schaubrote waren, dass das Heilige genannt wird. Hinter dem zweiten Vorhang aber ein Zelt, das das Allerheiligste genannt wird. Das einen goldenen Räucheraltar und die überall mit Gold überdeckte Lade des Bundes hatte, in welche der goldene Krug und das Manna enthielt und der Stab Aarons, der gesprost hatte, und die Tafel des Bundes waren. Oben über ihr aber die Cherubim der Herrlichkeit, die den Versöhnungsdeckel überschatteten. Und jetzt schaut mal, von welchen Dingen jetzt nicht im Einzelnen zu reden ist. Voll schade, gell? Wo ich sage, wir könnten jetzt uns echt in die Einzelheit verlieren und uns alles das anschauen, was das bedeutet. Ich habe gerade keine Zeit, sagt er. Ich finde es echt schade, aber ich bin dankbar für den Rest, was er gesagt hat. Und ich schaue noch Vers 6. Da aber dies so eingerichtet ist, das heißt, es hat alles einen Grund, warum Gott das alles so einrichten lassen. Jedes einzelne Detail hat eine Bedeutung. Es hat einen Grund. Schaut mal Vers 8. Damit zeigt der Heilige Geist an, der Grund, warum das alles so eingerichtet ist, warum das so beschrieben wird, warum diese Schatten und Vorbilder da sind. Damit will der Heilige Geist dir und mir etwas zeigen. Und ich bin übelst gespannt, was. Was will er mir damit zeigen? Was hat es mit diesem Räucheraltar und mit diesem Leuchter und mit dieser Bundeslade, mit diesem komischen Stock, der gesprost hatte? Warum hat er gesprost? Und all die, was hat es damit auf sich? Nämlich mit Christus und der Gemeinde. Aber der Heilige Geist hat dir und mir etwas zu sagen. Und wir brauchen geübte Sinne, Mündigkeit, Fähigkeit, das auszulegen. Tommy, ich bin fertig. Ich danke euch für die Aufmerksamkeit. Viel Freude beim nächsten Vortrag. Okay.